Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Es geht jetzt bei uns hier in der Lesart um ein Buch, das heißt Gespräch über die Trauer. So hat die Schriftstellerin Olga Martinova ihr neues Buch genannt. Das ist ein umfangreicher Tagebuch-Essay über ihre eigene Trauer um ihren Mann Oleg Jurjew. Er ist 2018 gestorben mit 58 Jahren. Oleg Jurjew und Olga Martinova haben 37 Jahre zusammengelebt und 1991 sind sie zusammen aus Russland nach Deutschland übergesiedelt. Ich habe vor der Sendung mit Olga Martinova gesprochen und sie gefragt. Sie schreiben in ihrem Buch, der Kopf eines Trauernden ist nicht viel klarer als der Kopf eines Verliebten und jedem Quatsch ausgeliefert. Was für ein Quatsch ist denn durch ihren trauernden Kopf gegangen, zum Beispiel?
Alles Mögliche, weil tatsächlich der Tod eines geliebten Menschen ist so ein Schock und ich glaube, man kann nicht damit umgehen. Früher wahrscheinlich war das anders, weil Menschen starben einfach also früheren Alltag. Sehr viele haben ihre Kinder verloren, verloren auch Eltern früher als heute. Und wahrscheinlich gab es auch eine stärkere Tradition der Trauer. Und heute ist man einfach dieser Naturkraft ausgeliefert.
Ja, Sie sagen auch an einer Stelle, über die eigene Trauer zu sprechen, über dieses Intensive. Und dazu gehöre auch eine Schamschwelle zu überschreiten. Hat das für Sie auch dazu gehört, so eine Scham zu überwinden?
Ja, bestimmt, weil das Buch ist etwas, was angeboten wird, ja, allen angeboten wird. Und man hat das Gefühl, und das ist ein sehr schwieriges Gefühl, dass man eigene Trauer irgendwie verkauft, ja, oder dass zur Routine wird. Und das ist das Letzte, was ich möchte, dass meine Trauer zur Routine wird.
Es gibt ja in unserer Gesellschaft auch so die Erwartung, dass man eine Trauer nach angemessener Zeit dann doch wieder überwindet und sozusagen ins normale Leben zurückkehrt. Haben Sie diese Erfahrung auch gemacht, dass man ihrer Trauer, die ja lange angehalten hat, bis heute anhält, dass man der mit Unverständnis irgendwann begegnet ist?
Nein, weil ich bin ziemlich offensiv in dieser Sache. Wenn ich mit Menschen spreche, da gebe ich zu verstehen, dass ich in dieser Situation lebe, dass Trauer für mich ein Teil meines Lebens ist und dass es ganz normal ist, dass man muss mir meine Trauer lassen.
Ihr Buch haben Sie ein Gespräch über die Trauer genannt. In welchem Sinne ist das denn ein Gespräch für Sie?
Ein bisschen ist das Anlehnung an ein großartiges Buch von Osip Mandelstam, Gespräch über Dante. Und das finde ich, das Wort Gespräch einfach ein sehr gutes Wort für Essay ist. Ja, weil alles, was man schreibt, nennt man Essay und irgendwie das Gespräch mit den anderen. Ja, wenn man teilt etwas mit, viel, viel stärker als wenn man Gedichte schreibt.
Das ist ein Satz, der ganz zentral ist für Ihr Buch, heißt, die Trauer zu überwinden bedeutet, den Tod zu akzeptieren. Jetzt wollen Sie die Trauer gerade nicht überwinden, sondern die Trauer durchleben, schreiben Sie auch mal ausdrücklich. Ja. Aber was heißt es dann für Sie, den Tod nicht zu akzeptieren? Weil wir müssen ihn doch akzeptieren, oder?
Eben, das sagen alle, das schreiben auch alle Psychologen, aber nein, ich weigere mich, ich will nicht sagen, der Tod ist normal. Der Tod gehört zum Leben, ja, er ist unser Begleiter, er ist da, aber ich will nicht mich damit abfinden, ja, ich bin dagegen, ich bin nicht.
Und was, ja sicher, dass der Tod nicht normal ist, das ist klar und dass er ein Ausnahmezustand ist in jedem unserer Leben, aber was heißt es, ihn nicht anzuerkennen? Was hat das für Konsequenzen für Sie?
Das ist einfach innere Einstellung, wie man lebt. Ja? Es gibt viele Dinge auf der Welt, die inakzeptabel sind und ich glaube, wir müssen einfach daran denken, dass es diese Dinge gibt. Kriege, es gibt furchtbare Armut, es gibt Naturkatastrophen und wir wissen das, ja, wir leben mit diesem Wissen und irgendwie wenigstens wissen, dass das nicht normal ist. Ja.
Eine Ihrer Grunderfahrungen mit der Trauer ist, dass Sie in diesem Trauerzustand in etwas geraten sind, was Sie eine Zeitanomalie nennen. Können Sie uns das ein bisschen erklären? Was ist das für eine Zeitanomalie?
Es gibt wenige, aber sehr, sehr gute Bücher, die Haustiere, die versuchen, sich damit auseinanderzusetzen. Man spürt, dass die Zeit nicht weitergeht und das ist wirklich keine Metapher. In der akuten Trauer, in dem Zustand der akuten Trauer, hat man dieses Gefühl, dass die persönliche Zeit gelähmt ist. Gestoppt wird.
Sie weisen auch hin auf einen Roman von David Grossmann, dem israelischen Schriftsteller, ein Roman, der heißt Aus der Zeit fallen, über seinen im Libanon-Krieg gefallenen Sohn. Das ist eine ähnliche Erfahrung wie die, die Sie meinen, dass man eben aus der Zeit fällt, ja?
Das ist eines der sehr wenigen Bücher, die das ansprechen. Ja. Das ist ein sehr wichtiges Buch. Ein Landgedicht.
Ihr Buch endet mit den Worten: Ich habe keine letzten Worte für dieses Manuskript, die erbaulich wären. Da dachte ich auch, das ist so eine Geste am Ende Ihres Buches, dass Sie auch ja, Trost eigentlich zurückweisen und Trost nicht haben und nicht geben wollen, oder?
Ja, genau. Mein Buch ist eine Reihe von Fragen ohne Antworten, von Aufgaben ohne Lösungen.
Das Buch Gespräch über die Trauer von Olga Martinova im S. Fischer Verlag ist das heute erschienen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und alles Gute für Sie, Frau Martinova.
Vielen Dank. Ich bedanke mich auch für das Gespräch, das erste Gespräch über das Buch.
Und leider hatten wir keine gute technische Verbindung bei dem Gespräch. Das bitte ich Sie zu entschuldigen. Der Hirte und die Weberin, so heißt das Romandebüt der Schriftstellerin Clara Blum. Das erscheint jetzt in der anderen Bibliothek. Das Buch wurde schon einmal gedruckt, 1951 in der DDR. Aber dort wurde es praktisch totgeschwiegen. Die Zensur hatte das Buch nur zähneknirschend zugelassen. Die Literaturkritik hat einen Bogen darum gemacht und eine zweite Auflage wurde dann nicht mehr zugelassen. Clara Blum war eine jüdische Kommunistin aus Wien. Sie ist 1934 ins Exil in die Sowjetunion gegangen. Dort ist sie in die Mühlen der Sowjetbürokratie geraten, hat antisemitische Intrigen erlebt und eine große Liebe gefunden. Wie Clara Blum all das in Prosa verwandelt und wie sich die heute liest, dazu jetzt Yannick Hanbiau-Federer.
Es gibt Jahrzehnte alte Texte, manchmal auch Jahrhunderte alte, die sich so heutig lesen, so gegenwärtig, dass es einen schaudert. Und es gibt Texte, bei denen schaudert man auch, aber eher, weil ihnen ihre Zeit so überdeutlich eingeschrieben ist. Clara Blums »Der Hirte und die Weberin« ist ein solches Zeitdokument. Und der Berliner Autorin Julia Frank gebührt das Verdienst, ihn für die andere Bibliothek ausgewählt und neu herausgegeben zu haben, versehen mit einem Nachwort. Frank legt hier einen erhellenden, umfangreich recherchierten Essay vor, der die Textsubstanz des Romans nicht nur erst erträglich macht, sondern auch die sture, ja blindwütige Hoffnung ermessen lässt, die sich in ihm ausdrückt.
Ich bin also doch nicht in anderen Umständen. Ich habe mich sehr geängstigt. Und nun, da meine Befürchtungen grundlos waren, bin ich bitter enttäuscht. Manchmal träumt mir ein Chinesenkind in einem langen Kleidchen mit einem gestickten Drachen quer über dem Bäuchlein. Glücklicherweise kann ich arbeiten. Und ich lese jede Zeile über China, die ich finden kann. Namenlos gequältes Volk. Du hast recht, New Lang. Du musst kämpfen. Alles im Stich lassen und kämpfen. Und ich werde dir zeigen, dass ich stark bin, wie du.
Als New Lang, der gefeierte Theaterregisseur aus Shanghai, plötzlich spurlos aus Moskau verschwindet, bricht für die Protagonistin Hannah Bilkes eine Welt zusammen. 4 Monate nur hatte sie mit ihm verbracht. 4 Monate aber, die ihr Leben verändern. Und sie glaubt auch zu wissen, wohin er verschwunden ist. Er, der nicht nur ein modernes chinesisches Theater zu erfinden half, sich dem Kommunismus verschrieb, von den Kuomintang verfolgt und alsbald konspirativ tätig wurde, für die kommunistische Partei und die Komintern. Er musste zurück nach China gegangen sein, in geheimer Mission, sein Volk zu befreien aus den Klauen des Imperialismus. Und Hannah, ebenfalls politische Emigrantin, Schriftstellerin, Wienerin, Jüdin, parteilos zwar, aber nicht minder glühend für die gerechte Sache, Hannah sitzt fest, kommt ihrem Gatten nicht nach, dringt nicht durch die Wirren und Ränke der Sowjetbürokratie. Es dauert Jahre, bis sie ausreisen kann. Zunehmend mittellos, ausgehungert und verzweifelt, gelangt sie schließlich nach China. Hier, in den befreiten Gebieten der Jungvolksrepublik, gerät Blums Roman zum politischen Märchen. Und das nicht aus Versehen. Hat der Hirte und die Weberin seinen Titel doch einer chinesischen Legende entlehnt, die sich mehr und mehr über seine Figuren blendet. Niu Lang nämlich trägt den Namen des Hirtensternbildes, das sich herübersehnt zum Sternbild der Weberin, Jie Nü.
Sie lieben einander, aber zwischen ihren Dörfern fließt die Milchstraße. Nur einmal im Jahr, am siebten Abend des siebenten Monats, bilden Himmelsvögel eine Brücke, eine schwirrende, farbige Brücke aus Vogelschwingen.
Tatsächlich begegnet Hannah durch unwahrscheinliche, eben märchenhafte Verstrickungen ihrem Niu Lang wieder, für eine Nacht nur. Dann kehrt er zurück ins konspirative Dunkel. Schwer erträglich ist dieser Märchenton zuweilen, der nur herzensgute und bitterböse Figuren kennt. Montini etwa, ein falscher Kommunist und Antisemit aus Österreich, der gegen Hannah intrigiert, wird immerzu beschrieben durch sein
giftig-weltmännisches Lächeln.
Stereotyp gut, edelmütig und heroisch dagegen sind die nicht-weißen Bauern und Arbeiterinnen, deren Anmut und Schönheit Blum nicht müde wird zu rühmen, in überbordend exotisierender Manier.
Hannas Blicke wanderten von den faltig-freundlichen Zügen Mutter Wangs bis zu den drolligen Schlitzäuglein der Allerkleinsten. Da war es wieder, jenes rätselhafte Gefühl einer begeisterten Rührung, die sie überkam, wenn Niu Lang seine Stirne furchte, wenn Gilbert ihre großen Augen rollte.
Blum wollte an dieses Märchen glauben, in dem selbst Stalin noch als gerecht zupackender Genosse auftritt. Es ist das bestimmende Prinzip ihrer Autofiktion. Denn Clara Blum lernte im russischen Exil tatsächlich einen Regisseur aus Shanghai kennen, Zhu Xiangcheng, der über Nacht verschwand. Wie Hannah glaubte Blum nicht an seinen Tod, reiste ihm nach, hielt sich in China mit Lehraufträgen über Wasser. Doch diese eine Nacht mit dem heroischen Geliebten, der alsbald zurückkehrt in den Kampf für die gerechte Sache, konnte Blum nur im Wege der literarischen Imagination evozieren. Anders als Niu Lang erreichte Blums Geliebter Zhu China nicht mehr. Er fiel Stalins Paranoia zum Opfer. Zwei russische Offiziere zogen ihn kurz vor der Grenze vom LKW. Man verurteilte ihn wegen Spionage. Er starb im sibirischen Arbeitslager. Von all dem wollte Blum nichts wissen. Liest man dieses Märchen also vor der Folie seiner historischen Entstehung, tut sich ein tragischer Abgrund auf, eine Tiefe, in der gerade auch seine antikolonialen Hoffnungen einen traurig matten Schimmer zurückbehalten. Es ist, um es in den Worten der Herausgeberin zu sagen,
ein überaus spannendes Zeitdokument, ein bewegendes Lebenszeichen und dabei ein Stück Literatur mit allen denkbaren Schwierigkeiten.
Clara Blums Roman Der Hirte und die Weberin, herausgegeben von Julia Frank in der Reihe Die andere Bibliothek. Julia Frank hat auch ein Nachwort zu dem Buch geschrieben. Es hat 309 Seiten und kostet in dieser Ausgabe 48 Euro. Die russischen Truppen haben mit ihren Angriffen auf die Stadt Odessa auch die ukrainische Kultur angegriffen. In Odessa ist das ganz besonders die Literatur. Odessa ist eine Stadt der Bücher. Bei dem Raketenbeschuss am Wochenende wurde auch das Literaturmuseum in Odessa getroffen. Den Literaturkosmos Odessa hat die Journalistin Ira Peter kennengelernt, als sie Stadtschreiberin in Odessa war. Und sie ist jetzt für uns am Telefon. Guten Tag, Frau Peter.
Guten Tag, hallo aus Mannheim.
Man soll das schon im Stadtbild von Odessa sehen, dass Odessa eben eine Stadt der Bücher ist. Wie haben Sie das denn wahrgenommen? Wie sieht man das?
Ja, das sieht man in vielen Ecken Odessas, dass es eine Stadt der Literatur ist. Allein an den Denkmälern für Puschkin, für Isaac Babel, den wohl berühmtesten Sohn der Stadt im Zusammenhang mit Literatur. Aber man sieht es auch im Taras Schewtschenko Park. Das ist ein Park, der direkt an die Altstadt angrenzt und so zwischen Altstadt und der Meerespromenade liegt. Und dort gibt es ganz viele Bänke, die sind in Form von aufgeschlagenen Büchern konzipiert. Und das ist also absolut sichtbar. Diese Stadt ist stolz auf ihre Literaturgeschichte.
Und als Sie dort waren, 2021, für 5 Monate waren Sie in der Stadt, waren Sie natürlich auch im Literaturmuseum, das jetzt angegriffen wurde. Was ist das für ein Ort?
Ja, das Literaturmuseum befindet sich direkt neben der Oper. Das ist das Wahrzeichen der Stadt. Die Odessiten sind wahnsinnig stolz auf ihre sehr, sehr schöne Altstadt. Und das Literaturmuseum wurde 1977 erbaut. Das ist ein sehr repräsentativer, großer Bau. Und da sind über 20 Räume, die widmen sich allgemein der Geschichte der Literatur. Und der Fokus liegt natürlich dann auf der Literatur in Odessa und vor allem rund um Isaac Babel, so vor 100 Jahren, da spielt Tolles eine sehr, sehr wichtige Rolle in diesem Zusammenhang. Und das ist auch ein Schwerpunkt. Man sieht viele handgeschriebene Manuskripte, man sieht persönliche Gegenstände der Autoren. Und angrenzend ist auch ein Skulpturenpark, wo auch Themen in Skulpturenform dargestellt werden, die sich auch auf Literatur beziehen. Also ein sehr, sehr repräsentativer, wunderschöner Bau direkt im Zentrum neben der Oper in Odessa.
Dieser Ort wurde jetzt mit angegriffen bei den russischen Raketenangriffen auf Odessa. Hatten Sie eigentlich in den letzten Tagen Kontakt in die Stadt? Haben Sie mit jemandem dort reden können nach den jüngsten Angriffen?
Ja, eine sehr enge Freundin von mir, Karina Weigelzimmer, mit ihr habe ich regelmäßig Kontakt. Und wir haben erst vor ein paar Tagen sehr lange miteinander telefoniert, weil jetzt genau das passiert, wovor wir all die Zeit Angst hatten. Also Anschläge auf Odessa gab es ja schon seit dem vergangenen Jahr, seit Beginn des Krieges. Es war aber immerhin die Altstadt verschont geblieben. Das hat sich jetzt plötzlich geändert. In den vergangenen Tagen wurde die Altstadt massiv getroffen. Meine Freundin wohnt mitten im Zentrum. Ich habe zwei Straßen weiter auch in der Puschkinskaja Straße, auch mitten im historischen Zentrum gelebt. Und es ist natürlich einfach unerträglich zu fassen, das Ganze. Und sie hat mir erzählt zum Beispiel, welche Gebäude beschädigt sind, dass die Verklärungskathedrale zum Beispiel beschädigt worden ist, aber auch das Literaturmuseum und andere sehr, sehr wunderschöne und repräsentative Bauten. Und ich kann mir das einfach nicht vorstellen, weil das Gebäude sind, an denen ich vor 2 Jahren täglich vorbeigelaufen bin, die einfach so viel Ausstrahlung haben und vor allem in denen auch immer unglaublich viele kulturelle Veranstaltungen stattgefunden hatten. Es ist unerträglich für die Stadtbewohner, die so stolz sind auch auf ihre Stadt und vollkommen zu Recht. Und für mich ist das einfach etwas, das ich nicht fassen kann. Ich glaube, ich werde es erst begreifen können, wenn ich tatsächlich wieder in Odessa bin und in der Stadt stehe vor diesen Trümmern. Und ich möchte mich am Wiederaufbau beteiligen, sobald es möglich ist.
Ein Angriff jetzt auch auf die Identität und die Geschichte dieser Stadt, der Literaturstadt Odessa. Sie haben jetzt Isaac Babel schon erwähnt, damit springt man so 100 Jahre ungefähr zurück in vielleicht die Hochzeit der Literatur in Odessa. Wie ist denn diese Stadt überhaupt zu so einer Literaturstadt geworden?
Ja, man muss vielleicht zunächst verstehen, dass diese Stadt ja so ein Schmelztiegel der Kulturen und auch der Sprachen ist. Die wurde ja Ende des 18. Jahrhunderts auf den Wunsch Katharina der Großen hin gegründet, so wirklich am Reißbrett entstanden. Und da kamen erstmal ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen nach Odessa aus Deutschland, aus Frankreich, Bulgarien, Griechenland und so weiter. Die brachten alle ihre Sprachen mit. Das Jiddische spielte auch eine sehr, sehr große Rolle in Odessa. Und das heißt, man hat erstmal so eine ganz besondere Sprache gehabt in Odessa, die beispielsweise Ende des 19. Jahrhunderts waren Russisch und Italienisch, die beiden offiziellen Sprachen der Stadt. Und auf diesem Grund ist eben die Literatur auch entstanden. Und prägend war Isaac Babel, der wurde 1894 geboren in Odessa und er lebte in der Moldawanka. Das ist ein relativ armes Viertel gewesen in Odessa bis heute und vor allem geprägt durch jüdische Menschen. Und er hat dann diese Geschichten aus Odessa entwickelt. Die spielen in diesem Stadtteil, da geht es oft um so Gaunergeschichten. Es geht um die Katakomben, die sich unterhalb der Stadt befinden. Bis heute ist es ein Netz von 2000 Kilometern aus Katakomben, die komplett miteinander vernetzt sind.
2000 Kilometer unter der Stadt nochmal, ist ja unglaublich.
Es ist unglaublich, ich konnte es auch nicht fassen. Ich war auch mehrfach dort und die meisten Zugänge zu diesen Katakomben befinden sich auch in diesem Stadtteil Moldawanka. Und all diese Geschichten aus Odessa, die Isaac Babel geschrieben hat und die dann weltberühmt wurden, die zogen, also er als Person und auch seine Kunst zogen ganz viele andere Schriftstellerinnen und Schriftsteller nach Odessa vor rund 100 Jahren. Das war das goldene Zeitalter der Literatur, Namen wie Postowski, Anna Akhmatowna, ganz, ganz viele andere, die befanden sich in der Stadt und man kam um Odessa eigentlich nicht drum herum, wenn man in der Sowjetunion etwas mit Literatur zu tun hatte. Das war wirklich so das Mekka. Man hat nach Odessa geschaut, wenn man irgendwas erreichen wollte in der Literatur. Aber davor vielleicht auch schon, man hat ja auch Puschkin lange Zeit in Odessa gehabt. Der ist nämlich durch ein Gedichtsband in Ungnade gefallen und musste dann so eine Art Strafe absitzen in Odessa. Und er hat auch lange Zeit diese Stadt geprägt und bis heute. Also ich habe in der Puschkinskaja Straße gelebt. Viele Gebäude, Schulen beispielsweise heißen nach ihm. Das wird sich jetzt wahrscheinlich mit dem Krieg geändert haben und wird sich auch noch ändern.
Weil jetzt die ukrainische Kultur auf Abstand geht zur als russisch wahrgenommenen. Als Sie jetzt als Stadtschreiberin in Odessa waren, waren Sie auch beim Literaturfestival in der Stadt, auch ein ganz wichtiges Ereignis für die Literaturstadt. Was ist das für ein Festival? Was strahlt das aus? Wie haben Sie das erlebt?
Genau. Das Literaturfestival, das gibt es seit 2015 und es hat eine Verbindung nach Deutschland. Es wurde nämlich mitgegründet von Ulrich Schreiber und er ist der Gründer und Leiter des Internationalen Literaturfestivals in Berlin. Und das wurde hauptsächlich gefördert durch das Auswärtige Amt Deutschland und durch eine Schweizer Stiftung und hat jährlich stattgefunden. Und das war eine tolle Stimmung in der Stadt. Es kamen ganz viele Autorinnen und Autoren, nicht nur ukrainische, auch international bekannte, in die Stadt. Es gab Vorträge, Lesungen, es gab auch Workshops und es gab Konzerte. Ich erinnere mich, dass ich auf einem Konzert von Serhii Jadan war. Er hatte ja auch eine Band, der heißt Jadan und die, also Sabaki und die Hunde. Und das war ein Konzert in einem Theater in Odessa. Es war großartig. Also es hat natürlich immer so zu diesem Glanz der Stadt beigetragen, auch dieses Literaturfestival. Aber es ist nur ein Festival, das für Odessa steht. Vor allem wichtig in Odessa ist das Filmfestival, denn Odessa ist auch die Stadt des Films. Und es gibt riesige Filmstudios mitten in der Stadt, die man immer noch besichtigen kann. Und es ist auch die Stadt der Musik. Es gab ein Klassikfestival, das zweimal, also alle zwei Jahre in Odessa stattgefunden hat. Also das heißt, in Odessa war immer unglaublich viel kulturell was möglich und darauf ist die Stadt stolz und sie hat damit auch nicht aufgehört. Meine Freundin, mit der ich jetzt die Tage telefoniert hatte, sie meint, die Menschen, die sind so hungrig nach Kultur und wenn es mal ein Theaterstück gibt oder etwas Ähnliches, die Karten sind sofort weg, weil die Leute unbedingt dahin strömen und auch einfach eine Pause brauchen vom Krieg.
Die angegriffene Kulturstadt, Literaturstadt Odessa, die hat uns die Journalistin Ira Peter vorgestellt. Sie war 2021 lange als Stadtschreiberin in Odessa. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Frau Peter.
Sehr gerne, danke Ihnen.
Straßenkritik.
Ich bin Lisa Neher und ich habe zuletzt Liebes Arschloch von Virginie Despont gelesen. Und es hat mir sehr gut gefallen. Es ist andersartig, weil es ein E-Mail-Verkehr ist zwischen einem mittelmäßigen Schriftsteller und einer in die Jahre gekommenen Schauspielerin. Er macht im Internet einen blöden Kommentar über sie und sie schreibt ihm daraufhin eine Hass-Mail. Die beiden diskutieren per Mail hin und her und dann entsteht aber so ein Raum, in dem sie uneingeschränkt ehrlich zueinander sind und eigentlich fast freundschaftlich zueinander sind und sich Geheimnisse erzählen oder ja, das ist sehr schön und wie die beiden sich dann irgendwie auf eine ganz besondere Art annähern, macht Spaß zu lesen und dennoch ist es ein feministisches Buch, auch wenn die beiden vielleicht nicht immer feministisch handeln.
Lisa Neher hat in Nürnberg gelesen das Buch Liebes Arschloch von Virginie Despont. Im Verlag Kiepenheuer & Witsch ist das erschienen mit 330 Seiten. Für 24 Euro ist das zu haben. In der Übersetzung von Ina Kronberger und Tatjana Michaelis. Jetzt lassen wir uns hier Bücher empfehlen von der Buchhändlerin Susanne Petzel. Sie arbeitet im Buchladen Land in Sicht in Frankfurt am Main. Guten Tag, Frau Petzel.
Guten Tag, Herr Mayer, hallo.
In Hessen, also auch in Frankfurt am Main, sind ja jetzt Ferien seit dieser Woche. Wie war es denn vorher? Lief vorher bei Ihnen der dicke Sommerbuchverkauf im Laden?
Ja, also dick weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall waren viele Menschen da, die Lektüre gesucht haben für die Ferien, für den Urlaub, manchmal auch ein Reiseführer, aber vor allen Dingen auch Kinder- und Jugendbücher und den Schmöker für den Strand und den Wanderführer, also da gab es wirklich viel Nachfrage in der Hinsicht und wir hatten viel Spaß beim Empfehlen.
Was empfehlen Sie denn da so zuallererst bei den Sommerbüchern, den Schmökern für den Strand?
Bei den Sommerbüchern, ja, also das kommt so ein bisschen drauf an, was die Menschen mögen. Das wird häufig ein Krimi, aber häufig mal gibt es dann auch so richtig schöne, lange Familienerzählungen zum Beispiel, bei denen man sich ja nicht unbedingt Zeit nimmt, so im ganz realen Alltag. Also da kann auch mal so richtig entspannt und zum Vergnügen gelesen werden zwischen der ganzen Hektik, wo man sonst nicht so dazu kommt. Also das sind so Sachen, die dann gerne genommen werden.
Jetzt haben Sie drei Buchempfehlungen für uns. Zuerst ist das der Roman Pompeji von Eugen Ruge, wird von vielen sehr empfohlen. Jetzt bin ich gespannt, was Ihnen daran gefallen hat.
Ja, Eugen Ruge hat vermeintlich einen historischen Roman geschrieben. Schon auf den ersten Seiten wird einem eigentlich klar, dass es ihm nicht so sehr um akribische Geschichtsschreibung geht oder Geschichtsnacherzählung. Der spielt in der letzten Zeit vor dem Vulkanausbruch. Die pompeianische Stadtgesellschaft wird beschrieben. Die Hauptfigur ist ein junger Mann, der ganz versehentlich eine große Rolle spielt in den Vorgängen, indem er zuerst, eigentlich auch versehentlich, eine Aussteigerbewegung gründet und lauthals vor dem Vulkan warnt und dann aber von den Reichen und Mächtigen der Stadtgesellschaft, besonders von einer reichen und schönen Dame korrumpiert wird und eine Kehrtwendung macht und dann plötzlich propagiert, man müsse mit dem Vulkan leben. Und dann schaut man sowohl amüsiert als auch etwas beklemmt zu, wie diese Stadtgesellschaft einfach alles leugnet, was es an Zeichen und Warnungen gibt und sozusagen Intrigen spinnend in ihren Untergang läuft.
Da kann man ja an vieles denken, was einem auch heute sehr nah ist, ne?
Ja, also der Roman ist ganz sicher als Gesellschaftssatire gedacht und als Gesellschaftssatire habe ich ihn auch gelesen. Aber Herr Ruge hat sich auf jeden Fall auch sehr viel Mühe mit den historischen Gegebenheiten gegeben. Also es ist durchaus fühlbar, wie sich das so lebte zu der damaligen Zeit. Und ich finde genau diese Verschränkung, also einen sehr modernen Roman zu schreiben, der aber auf die Antike rekurriert, ohne das einfach nur nachzuerzählen. Mhm. Das ist das, was mich daran auch besonders interessiert hat. Da gibt es ganz viele Widerhaken, die den Geist beschäftigen.
Da steht ja dieser Vulkanausbruch, diese Naturkatastrophe im Hintergrund. Und Sie haben noch ein Katastrophenbuch für uns, Frau Petzl, das Fest von der britischen Autorin Margaret Kennedy. Da wird ein Hotel verschüttet, nicht durch einen Vulkan, sondern durch einen Felssturz. Was für genau ein Buch ist das denn jetzt?
Ja, Frau Kennedy, das ist ein Buch, das es wieder zu entdecken gilt. Frau Kennedy ist eine englische Autorin, Ende des 19. Jahrhunderts geboren, hat bis in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts gelebt und viel geschrieben, war auch bekannt und erfolgreich. Ein bisschen vergessen, jetzt wieder zu entdecken. Das ist sozusagen zwar mit einer Katastrophe, endend. Und das Interessante an diesem Buch ist, dass die Katastrophe von Anfang an feststeht. Aber was man nicht weiß, ist, wer die Katastrophe überlebt. Und im Grunde genommen erzählt dieser Roman, die Katastrophe findet statt in einem Hotel einer verarmten Adelsfamilie. Diese Adelsfamilie wird sehr genau geschildert. Die Gäste in diesem Hotel, die im Laufe des Sommers anreisen, zum Teil auch sehr skurrile, sehr englische Personen, werden geschildert, wie ich finde, sehr nuanciert, sehr, sehr liebevoll, sehr interessiert, auch sehr boshaft und durchaus unterhaltsam. Und am Ende weiß Mensch, die Katastrophe wird passieren, wer wird überleben und warum. Und das hält einen im Atem, unterhält einen aber auch sehr gut. Und mich hat dann vor allen Dingen die Frage interessiert am Ende, was hat das Ganze mit den 7 Todsünden zu tun?
Ah, auch die Spur wird aufgemacht. Okay.
Ja, da gibt es eine extra Spur und der bin ich dann tatsächlich nach dem Roman nochmal innerlich nachgegangen und das fand ich eine besonders schöne Facette darin oder eine besonders interessante.
Der Roman Das Fest von Margaret Kennedy, jetzt wieder erschienen im Schöffling Verlag. Und mit ihrem dritten Buch, ihrer dritten Empfehlung, geht es in die digitale Welt, in den modernen Überwachungskapitalismus mit dem Thriller Going Zero von Anthony McCarten. Was für eine Geschichte erzählt er denn?
Genau, Anthony McCarten, australischer Autor, erzählt die Geschichte sozusagen einer Versuchung, CIA und ein großer Social-Media-Medienmogul haben sich zusammengeschlossen, wollen eine Überwachungssoftware testen, um Verbrechen zu verhindern, natürlich, loben für bestimmte Personen ein Preisgeld von 3 Millionen Euro aus, wenn sie 30 Tage unentdeckt bleiben. Das heißt, die Leute werden ausgesucht, die haben sich beworben und dann müssen sie am Tag X sozusagen, kriegen sie eine Nachricht, Going Zero, und dann müssen sie gehen und keine Datenspuren mehr hinterlassen, damit sie nicht erwischt werden. Und natürlich möchte eigentlich der Herr Mogul nachweisen, dass seine Software unfehlbar ist. Der CIA möchte wissen, was er da kauft, und diese Gesuchten, die haben ganz eigene Agenden. Und im Mittelpunkt steht eine Bibliothekarin, die überraschenderweise am allerlängsten durchhält, aber möglicherweise auch wirklich ganz eigene Pläne verfolgt und vielleicht auch gar nicht ist, wer sie zu sein scheint. Und dann liegen irgendwann alle Nerven blank.
Das klingt jetzt sehr verlockend. Das möchte ich sofort loslesen, so spannend, wie das Sie das schildern. Das waren 3 Empfehlungen von Susanne Petzl von der Buchhandlung Land in Sicht in Frankfurt am Main. Haben Sie ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, ich danke auch, Herr Mayer, und wünsche noch weiter einen schönen Sommer.
Ja, gleichfalls.